Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Thomas Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Wort wird uns heute Thomas Lied weitergeben mit dem Thema Alles relativ. Ich lese dazu Hiob 38, die Verse 1 bis 38. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottes Söhne? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Als ich es mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenzen bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Hast du zu deiner Zeit den Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, damit sie die Ecken der Erde fasst und die Gottlosen herausgeschüttelt würden? Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel und färbt sich bunt wie ein Kleid. Und den Gottlosen wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sag an, weißt du das alles? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und welches ist die Stätte der Finsternis, dass sie du zu ihrem Gebiet bringen könntest und kennen die Pfade zu ihrem Hause? Du weißt es ja, denn zu der Zeit wurdest du geboren und deine Tage sind sehr viele. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Wer hat dem Platzregen seinen Bahn gebrochen und den Weg dem Donner und Blitz, dass es regnet auf Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor? Und wer hat den Reif unter dem Himmel gezeugt? Das Wasser sich zusammenzieht wie Stein und der Wasserspiegel gefriert. Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit und die Bärin samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnung oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit dich die Menge der Wasser überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir: Hier sind wir? Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählen könnte? Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten? Wer, wenn der Erdboden hart wird, als Eier gegossen und die Schollen fest aneinander kleben?
Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, wir dürfen uns alle zusammen ganz herzlich grüßen und willkommen heißen zu diesem Gottesdienst im Namen Jesu Christi hier heute Morgen in der Zionshalle. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich auch noch ganz kurz mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns heute Morgen hierher zusammengeführt hast und dass wir mehr aus deinem Wort auch erfahren dürfen. Und so bitten wir dich, Herr, nimm du alles Störende hinweg und schenke es, dass auch dieser Gottesdienst dazu dient, um deine Allmacht und deine Größe herauszustellen. Gepriesen sei dein Name. Amen. Es gab ja schon das sogenannte Einstein-Jahr. Das Einstein-Jahr, und zwar zu Ehren des großen Physikers Albert Einstein. Alles relativ. Wenn Sie an Albert Einstein denken oder wenn man die Leute draußen befragt, Albert Einstein, dann bringt man das zumeist mit seiner verwegenen Relativitätstheorie in Verbindung. Und die gesamte Menschheit, ob sie nun etwas von Physik versteht oder nicht, bestaunt und bewundert diesen Mann eben nicht zuletzt aufgrund dieser seiner Theorie. Nur ich frage mich, bei aller Verwunderung und Bewunderung, wer hat diese bahnbrechende Theorie überhaupt verstanden? Der Laie, der wundert sich nur. Der Laie erstaunt und er glaubt, ohne zu wissen, was sich hinter dieser These verbirgt, beziehungsweise was die überhaupt beinhaltet. Das heißt, der Mensch, er glaubt an etwas, ohne zu wissen. Und sonst ist er ja immer so kritisch, wenn es um die Heilige Schrift geht, um die Bibel, um das Wort Gottes, um Golgatha, Jesus Christus, Sühnelamm, Auferstehung. Oh, da kommt er schnell mit diesen Schlagworten, ich glaube nur das, was ich sehe. Das kann man ja gar nicht wissen, folglich kann ich es auch nicht glauben. Aber hier, wenn es um Wissenschaft geht, um Relativitätstheorie und anderen Dingen, wo er im Prinzip keine Ahnung von hat. Das glaubt er, auch ohne zu wissen. Gleiche Laien, gleiche Verwunderer und Bewunderer, Staunende und Raunende, halten eben beispielsweise die biblischen Altersangaben von Methusalem und Konsorten für Sagengeschichten. Das gibt's doch gar nicht, 700 Jahre, 800 Jahre, 900 Jahre. Lächerlich. Dieselben Leute lachen über die Jungfraugeburt oder über einen angeblichen, ewigen und allmächtigen Gott. Wo bitte soll denn dieser Gott sein? Und selbst der russische Gagarin, er hat ja bezeugt, dass er Gott im Weltraum nicht begegnet ist. Dass ihm Gott nicht begegnet ist im Weltraum. Ja, mit anderen Worten, folglich kann es diesen Gott doch gar nicht geben. Sonst hätte ich ihn doch gesehen. Wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt Einsteins Relativitätstheorie auch nicht genau erklären. Hier halte ich mich an Sprüche 12, Vers 23, wo es heißt, ein kluger Mensch hält seine Erkenntnis verborgen. Und außerdem möchte ich doch sagen, ein bisschen ungebildet zu sein, hat nicht nur Nachteile. Zum einen, man wird nicht zu viel gefragt. Mich jedenfalls fragen die Leute meist nur einmal. Und zum anderen kann man jetzt ebenso Ungebildeten mit einfachen Worten selbst einen äußerst und hochkomplizierten Sachverhalt so naiv und banal rüberbringen, dass man es nach der eigenen Erklärung fast selber verstanden hat. Und das Schöne ist, man muss sich dabei noch nicht einmal dumm stellen. Und ergo versuche ich heute, natürlich eben mit diesen einfachen Worten, mir und Ihnen ein wenig diese Relativitätstheorie zu erklären. Natürlich nur im Ansatz. Vorab möchte ich aber eben noch einmal einen Vers lesen aus Hiob. Wer aufmerksam zugehört hat, ich glaube, dem wurde schon etwas von dieser Größe und von dieser Allmacht Gottes präsentiert. Und lesen wir noch einmal aus Hiob 38, Vers 16. Bist du auch bis zu den Quellen des Meeres gekommen? Oder hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandelt? Eine Frage, die sich jeder Wissenschaftler, eine Frage, die sich auch jeder Philosoph einmal stellen sollte. Es werden Theorien, Thesen und Behauptungen aufgestellt und dabei weiß man so gut wie nichts. Niemand ist bis in die Unendlichkeit des Universums vorgedrungen. Niemand bis in die Tiefen des Erdkerns oder bis zu den Quellen der Meere. Ja, wo bitte war denn dieser Gagarin schon? Im Vergleich zu den unendlichen Weiten des Weltalls hat er sich noch nicht einmal einen Millimeter weit fortbewegt. Und daher ist Gagarins Aussage, ihm sei Gott im Weltraum nicht begegnet, also folglich gibt es ihn auch nicht, ja ungefähr so sinnig, als würde eine toskanische Weinbergschnecke behaupten, es gäbe keine Kängurus. Nur weil sie noch keiner gesehen hat. Und selbst über diesen Planeten, auf dem wir leben, hier auf dieser Erde, da weiß man relativ wenig bis nichts. Und wie viel mehr mag das gelten für die unendlichen Weiten unseres Universums? Albert Einstein jedenfalls, er vertrat damals, wie viele andere Physiker auch, noch die Meinung, ja, die Erde oder das Universum besser gesagt, sei unendlich. Heute gehen da die Meinungen schon wieder auseinander. Man spricht doch auch von einem endlichen Weltraum, welches sich immer weiter ausdehnt. Vielleicht hätte sich Albert Einstein selber mittlerweile auch schon wieder korrigiert, aber das ist nicht das Thema. Das heißt jedenfalls, wenn wir die Erde jetzt weit genug verlassen, ja, gibt es eigentlich keinen Raum mehr. Denn wohlgemerkt, wir befinden uns in der Unendlichkeit und selbst wenn es eine Endlichkeit sein sollte, aber man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht fassen. Und in der Tat, so riesig wie das Universum ist, fallen jetzt alle Planeten, alle Sterne und dergleichen überhaupt nicht ins Gewicht. Und das, obwohl die Sterne am Himmel nicht gezählt werden können. Hiob, Kapitel 26, Vers 7. Was sagt uns Hiob, Kapitel 26, Vers 7? Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Das heißt, doch auch hier hören wir etwas von dieser Unendlichkeit oder dieser Unbegrenztheit. Gott spricht jedenfalls bezüglich dieses Weltalls von einer Leere. Und wie gesagt, in der Tat, so viele Sterne, wie es auch geben mag, man kann sie nicht zählen und doch spricht man gleichzeitig von einer riesigen Leere. Irgendwo ein Paradox. Und die Sterne am Himmel, sie können nicht gezählt werden, ja, das bestätigt die Bibel ja auch schon. Zu einer Zeit, da hat die Wissenschaft noch hinterhergehangen. Da war man noch gar nicht so weit, das irgendwie zu erfassen. In Jeremia, Kapitel 33, Vers 22, da heißt es ja, wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Die Sterne am Himmel können nicht gezählt werden. Und das sagte jetzt Jeremia, inspiriert durch Gott, zu einer Zeit, wo die Astronomen, wo die Wissenschaftler von dermaleinst nicht nur geglaubt haben, wie viele Sterne es gibt, nein, sie haben es gewusst. Sie haben es gewusst. Sie hatten Fakten, sie hatten Beweise nach dem damaligen Wissensstand. Nämlich die Sterne, die man mit bloßem Auge erkennen konnte, haben sie gezählt. Und nicht nur einer, nein, es waren hunderte von Leuten, die gezählt haben. Und alle kamen, ich sage jetzt einfach mal, auf 3000 Sterne. Und Jeremia sagt, die Sterne am Himmel können nicht gezählt werden. Nein, wie kann man sowas nur glauben? Die Wissenschaft hat es bewiesen, 3000 Sterne. Wir können sie sogar alle mit Namen nennen. Und du sagst, sie können nicht gezählt werden. Musste die Bibel jetzt umgeschrieben werden? Von wegen. Jeremia, Kapitel 33, Vers 22, musste nicht korrigiert werden. Aber die menschlichen Thesen, die menschlichen Theorien, ihre angeblichen wissenschaftlichen Beweise und ihre Erkenntnisse, die mussten korrigiert werden. Die mussten angepasst werden. Denn mit den ersten Fernrohren, mit den Teleskopen und mit den Satelliten, dann später, da hat man sehr schnell festgestellt, oh, in der Tat, die Sterne am Himmel können nicht gezählt werden. Sehen wir, was wissenschaftliche Beweise wert sind? Nichts. Im Weltraum, da wimmelt es geradezu von Sternen und anderen Himmelskörpern. Und doch ist das Universum leer. Ein Paradox. Versuch das zu vergleichen. 5 Millionen. Ist das viel? Ich denke schon. Ne? Wenn wir 5 Millionen Franken hätten, dann das wäre viel. Das wäre schön. 5 Millionen. Oh, ganz, ganz, ganz viel. Aber 5 Millionen Ameisen in der Sahara, die fallen überhaupt nicht ins Gewicht. Und noch viel krasser ist es im Vergleich der Himmelskörper zum Weltall. Solch unendliche und gar nicht vorstellbare Entfernungen liegen zwischen diesen Himmelskörpern, dass deren unzählbare Schar trotzdem nicht ins Gewicht fällt. Und das lässt einen einfach nur staunen. Das ganze Universum, es ist schlichtweg ein Wunder. Ja, das ganze Universum, es ist eigentlich nüchtern betrachtet ein Beweis für die Größe Gottes. Und da will der kleine Mensch den Schöpfer von Himmel und Erde erklären und auf seinen eigenen begrenzten Horizont reduzieren. Ja, kann etwa eine Blindschleiche das Londoner Symphonieorchester dirigieren? Wohl kaum. Aber der Mensch meint, Gott dirigieren zu können. Was für ein Hochmut. Das Wort, wie wir gelesen haben, auch hier aus Hiob 26, ja, kommt es nicht dem heutigen Weltbild sehr nahe? Hier steht jedenfalls nichts davon, dass die Erde als Scheibe sich auf dem Rücken eines Elefanten oder einer Riesenschildkröte befindet oder sonst was irgendetwas mit diesem mittelalterlichen Weltbild entspricht. Nein, hier heißt es, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Und da soll mir noch jemand sagen, die Bibel sei nicht zeitgemäß, veraltet und unglaubwürdig. Des Weiteren sagte Einstein, da, wo es keinen Raum mehr gibt, kann es auch keine Zeit geben. Nun, das klingt logisch, denke ich, das habe selbst ich begriffen, denn da, wo es keinen Raum gibt, wo bitte wollen Sie da eine Uhr aufhängen? Ne? Also diese klugen Gedanken hat man jetzt versucht zu erklären anhand eines Zwillingsbruderpaares. Nennen wir sie mal Klaus und Hans. Beide sind 50 Jahre alt. Klaus, er lässt sich jetzt weit und vor allem auch schnell genug außerhalb unserer Galaxie schießen und er kehrt nach 30 Jahren quietschvergnügt zur Erde zurück. Was findet er vor? Seinen Bruder Hans, der gerade dabei ist, seinen 80. Geburtstag zu feiern. Klaus aber ist während dieser Zeit nicht gealtert, weil er sich 30 Jahre lang außerhalb von Raum und Zeit befunden hat. So, das wird jetzt von allen geglaubt, auch wenn es niemand verstanden hat. Es ist, wie es der Name schon sagt, zunächst einmal nichts weiter als eine Theorie. Theoretisch mag es möglich sein. Mathematisch und physikalisch sogar belegbar, das will ich gar nicht leugnen. Aber für die Praxis fehlt jeder Beweis. Auch wenn man glauben könnte, ich hätte 20 Jahre im Weltraum verbracht, weil ich noch so jung aussehe. Aber da kann ich Ihnen bestätigen, das hat irdische Gründe. Interessant ist jetzt einfach nur, dass der Mensch, und darauf möchte ich ja hinaus, im Allgemeinen keine Probleme hat, jetzt solche Dinge zu glauben. Auch wenn es für deren praktische Umsetzung niemals einen lebendigen Beweis gegeben hat. Und wie ich schon eingangs sagte, der Mensch, er ist sonst immer so kritisch, ja, wenn es um die Bibel geht. Ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Stimmt gar nicht. Der Mensch, er glaubt an so vielen Dingen, die er nicht sieht. Wenn es um Wissenschaft geht, Relativitätstheorie und so weiter und so fort. Und jetzt ist es interessant, einmal zu schauen, was Einsteins Relativitätstheorie aussagt, welche von den Menschen, wie gesagt, allgemeinhin unkritisch geglaubt wird, und was die Bibel eben ansatzweise zu gleichen Thesen sagt, woran der Mensch im Allgemeinen ja nicht glauben will. Also, Albert Einstein sagt, das Universum ist unendlich. Wobei die Astronomie heute, wie gesagt, in der Regel nicht mehr von Unendlichkeit spricht, sondern von Unbegrenztheit. Warum? Wo ist da der Unterschied? Nun, letztlich kann man eben gar nicht wissen, ob das Universum wirklich unendlich ist. Aber da sich bei bestem Wissen bis heute kein Anfang und auch kein Ende ausfindig machen lässt, vergleicht man das Universum mit einer riesigen Kugel. Und eine Kugel, die ist zwar nicht unendlich, aber eine Kugel, sie ist auch ohne Anfang und ohne Ende, also unbegrenzt. Was sagt die Bibel über Gott? Unter anderem im Psalm Kapitel 90, Vers 2. Ehe denn die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Die Bibel, sie sagt uns also, Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Ja, Gott ist ewig. Wir sprechen nicht umsonst von einem allmächtigen und ewigen Gott. Und Gleiches bezeugt uns die Bibel in Bezug auf Jesus Christus. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und jetzt gibt es aber so Superschlaue, die dann fragen, ja, wo kommt Gott denn her? Wer hat denn Gott erschaffen? Ewig, ohne Anfang und ohne Ende, ja, das geht doch gar nicht. Gottes Ewigkeit, seine Unendlichkeit, seine Unbegrenztheit, ja, die wird in Frage gestellt. Doch gleiche Intelligenzbestien haben keine Mühe damit, an ein unendliches Universum zu glauben. Doch wo ist letztlich da der Unterschied? Einsteins Theorien wird Glauben geschenkt. Wenn es aber beispielsweise um die Jungfraugeburt geht, dann sagen die Menschen, ja, das ist gar nicht möglich. Das hat es noch nie gegeben. Biologisch und den Naturgesetzen entsprechend völlig ausgeschlossen. Aber halt, der du doch ach so rational denkender und aufgeklärter Mensch. Warum fällt es dir so schwer, auch nur annähernd eine solche Geburt in Betracht zu ziehen? Aber es bereitet dir anscheinend keinerlei Probleme, an ein unendliches Universum zu glauben, wo du doch selbst immer in einen Raum mit oben und unten gefangen warst und in deinem Leben nie etwas anderes gesehen und erfahren hast. Warum glaubst du das eine und das andere nicht? Weiter behauptet Albert Einstein, dass, wenn man jetzt weit und schnell genug unserer Galaxie entflieht, es keine Zeit mehr gibt. Erinnern wir uns an das Beispiel mit Klaus und Hans. Einsteins Theorie nach hätte jetzt Klaus beispielsweise 700 Jahre im unendlichen Universum verbringen können, ohne zu altern. Und auf dieses Beispiel kommen wir später noch einmal zurück. Jedenfalls, der Mensch, der akzeptiert auch diese Theorie und er kriegt vor lauter Bewunderung den Mund nicht mehr zu. Was sagt uns die Bibel? 1. Mose, Kapitel 5. 1. Mose, Kapitel 5, Vers 8. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Jetzt könnte man das weiter fortführen, da werden einige Beispiele genannt, nur noch mal vielleicht das berühmteste, dann in Vers 27, der älteste Mensch auf Erden. Und die ganze Lebenszeit Methusalems betrug 969 Jahre und er starb. Ja, jetzt, Jetzt, mein lieber Schüler und mein lieber Student, frag doch bitte einmal deinen Physiklehrer, ob er an Einsteins Relativitätstheorie und diesem besagten Beispiel mit Klaus und Hans glaubt. Und dann frage ihn, was er von den biblischen Altersangaben hält. Glaubt er? Hält er es für möglich, dass Klaus 750 Jahre hat alt werden können, aber Methusalem nicht? Wer hat denn die Zeit geschaffen? Gott. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat die Lichter am Himmel geschaffen, zur Unterscheidung von Tag und Nacht und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. So sagt es uns 1. Mose, Kapitel 1, Vers 14. Und mehr noch, die Bibel spricht dann in Offenbarung, Kapitel 10, Vers 6 davon, dass es dermaleinst keine Zeit mehr geben wird. Denn der, der die Zeit eingesetzt hat, kann und wird sie auch wieder aussetzen. Und dass die Zeit eben kein festes Faktum ist, sondern eben relativ und damit sogar veränderbar, besagt schließlich Einsteins Relativitätstheorie. Letztlich bestätigt diese das Wort Gottes und macht Gottes Allmacht über Raum und Zeit physikalisch erklärbar, soweit man dies mit unseren beschränkten menschlichen Möglichkeiten überhaupt kann. Einstein selber jedenfalls, er glaubte nicht an den Zufall, sondern er erkannte in alledem, in seinem Wissen, in seinem physikalischen Erkenntnisstand, bei all diesen Zusammenhängen, das, was er sah und erkannte, da erkannte er in alledem einen Schöpfer. So sagte er zum Beispiel, es ist besser, wenn man den verherrlicht, der A und B geschaffen hat, anstatt denjenigen, der A und B zusammenzählt. Und von daher sollten wir weniger Albert Einstein und andere große Denker verherrlichen, sondern viel mehr Gott. Nicht Einstein, sondern den Eckstein. Und was es mit diesem Eckstein auf sich hat, das möchte ich kurz einfließen lassen, so als kleinen Einschub. Lesen wir dazu 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 bis 8. 1. Petrus 2, 4 bis 8. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die er glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie dem Wort nicht glauben, wozu sie auch gesetzt sind. Jesus ist ein lebendiger Stein. Ja, er ist, wie wir bereits festgestellt haben, ewig. Und uns, die wir glauben, ist Jesus zum Zentrum geworden, ja, zu einem Eckstein, auf den unser ganzes Leben, unser ganzer Bau fest gegründet ist. Die Welt aber hat ihn verworfen. Das Gebilde der Welt, es steht auf wackeligen Füßen. Warum? Weil sie kein Fundament haben. Ihr Eckstein ist der Mensch, die menschliche Wissenschaft, die menschliche Erkenntnis und so weiter und so fort. Und das aber ist brüchig. Und da muss man sich nicht wundern, wenn letztlich alles zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Ja, denn sie haben auf Sand gebaut. Und wie heißt es da doch so treffend in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17? Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der
bleibt in Ewigkeit.
Ja, mögen die Menschen doch mit offenen Augen, vor allem mit geöffneten Herzen, durch Gottes Schöpfung gehen. So würden sie seine Größe und seine Macht an dem Gemachten erkennen. So wie es ja auch Römer Kapitel 1 klar ausdrückt. Und im Psalm Kapitel 19, Vers 2 heißt es ja, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und genau das ist es. Jeder einzelne Stern, jeder einzelne Planet, alle Trabanten und was da auch rumwimmelt, sie erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Oh, mag der Mensch das doch nur erkennen. Wir hatten gesagt, dass wir noch auf das Beispiel zurückkommen, dass wenn Klaus 700 Jahre im unendlichen Universum verbringt, er in dieser Zeit nicht altern würde. Soweit die Theorie. Was sagt uns die Bibel? 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 18. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 18. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Was heißt das nun? Klaus und somit jeder Mensch besitzt einen verweslichen Körper. Das ist die Frucht aus dem Sündenfall. Der Mensch, er besitzt einen verweslichen Körper. Und zwar völlig egal, wo sich dieser befindet. Die innere biologische Uhr, so möchte ich mal sagen, sie läuft und läuft und läuft unaufhörlich weiter bis zu seinem Tod. Und folglich kann der Mensch dem Tod nicht entfliehen. Völlig egal, wo er sich befindet. Wenn Sie sich beispielsweise an einem Donnerstag um 1 Uhr in Sydney ins Flugzeug setzen, dann landen Sie den Tag vorher an einem Mittwoch um 22 Uhr in San Francisco. Ja, sind Sie jetzt dadurch einen Tag jünger geworden? Gemäß Kalender, ja. Aber gemäß Ihrer biologischen Uhr nicht. Der ist es nämlich ziemlich egal, ob Sie sich jetzt in Australien aufhalten oder in den USA. Ja, der ist es sogar egal, ob Sie sich womöglich gerade auf dem Mond befinden oder auf dem Mars. Ja, und selbst wenn Sie sich in den unendlichen Weiten des Universums befinden sollten, werden Sie dem Tod nicht entfliehen können. Und bei allen Versuchen des Menschen bezüglich der Raumfahrt habe ich das Gefühl, dass es letztlich darum geht. Es ist die Angst vor dem Tod. Man will dem Tod entfliehen. Deswegen sucht man Leben außerhalb der Erde. Man sucht lebensmögliche Planeten, wo man sich womöglich zurückziehen könnte, in der Hoffnung, man könnte das Sterben überwinden. Man könnte dem Tod entfliehen. Alles rausgeschmissenes Geld. Wir werden dem Tod so nicht entfliehen können. Ja, selbst wenn jetzt diese Theorie, hängt ja mit dieser Relativitätstheorie zusammen, selbst wenn diese Theorie als solches stimmen mag, was ich gar nicht bestreite, aber praktisch wird es unmöglich bleiben. Dies alles ist nur möglich mit einem unverweslichen Körper. Und an dieser Stelle, da sollte jetzt ein Raunen durch die Bänke gehen, ja, ein sogenanntes Aha-Erlebnis, ein Hallo-Wach-Syndrom oder sonst irgendetwas in dieser Richtung. Ja, warum? Weil die Bibel bereits von diesem unverweslichen Körper spricht. Und das zu einer Zeit, da hat an Albert Einstein und seinen Ideen noch keiner gedacht. 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 42 bis 44. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Ja, es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Es wird also in der Tat auf jeden Fall eine Auferstehung geben. Aber jetzt kein neues, irdisches, vergängliches Leben, wie es ja zum Beispiel auch die Reinkarnationslehre vertritt, nein, sondern eine Auferstehung in Unverweslichkeit, also bestimmt für die Ewigkeit. Und es muss hier zwischen einem natürlichen Leib, der vergänglich ist, egal wo er sich befindet, und einem geistlichen Leib, der unvergänglich ist, unterschieden werden. Und lesen wir dann weiter aus 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 54. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Wir werden in der Tat einst leben ohne Raum und ohne Zeit. Ohne zu altern, ohne krank und schwach zu werden, ohne Leid und ohne Tränen. Aber nicht, weil wir jetzt irgendwo im Universum Verstecken spielen. Oder mit zweifacher Lichtgeschwindigkeit durch das Weltraum brettern. Nein, sondern weil wir Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben werden. Wir werden ihm gleich sein. Und Gott ist ewig. Und somit werden auch wir in dieser ewigen Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland verbringen dürfen. Und diese Herrlichkeit wird ohne Ende sein. Ja, einfach unendlich. Endlich. Wir werden einen Herrlichkeitsleib bekommen, der nicht zu beschreiben sein wird. Makellos, ohne Fehl und Tadel. Das heißt, ich werde dann noch besser aussehen als jetzt. Man mag es sich nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Ich denke, wirklich Grund zum Lob und Dank. Und wie alt wir dann sein werden? Ja nun, überhaupt nicht, weil es keine Zeit mehr geben wird und somit auch kein Alter. Denken wir an Offenbarung Kapitel 10, Vers 6. Es wird keine Zeit mehr geben. Von daher dann auch immer diese Fragen von wegen, ja, dann sind wir alle in der Herrlichkeit, auch alle im Himmel. Der eine, der ist mit 8 Jahren schon gestorben, der andere mit 90. Ja, wie alt werden wir dann sein? Nee, es gibt keine Zeit mehr und somit auch kein Alter. Man muss es nicht verstehen, wir dürfen es einfach glauben. Das sind Dinge außerhalb von Raum und Zeit. Ja, ist das nicht schön? Und das hat jetzt nicht mit Grimms Märchen oder Geschichten aus 1001 Nacht zu tun. Nein, es wird tatsächlich wahrhaftig so sein, weil Gott es uns so verheißt. Und im Prinzip, wenn natürlich auch ungewollt, bestätigt Einsteins Relativitätstheorie genau diesen Sachverhalt. Und nun möchte ich, nehmen wir uns noch Zeit, so ein paar Minuten, nun möchte ich Ihnen zum Abschluss noch ein paar Stellen aus dem Buch Hiob aufzeigen, um einfach die Größe Gottes zu illustrieren. Es soll uns einfach nur staunen lassen. Beginnen wir mit Hiob Kapitel 28. Hiob Kapitel 28, die Verse 25 und 26. Hiob 28, Vers 25 und Vers 26. Als er dem Wind sein Gewicht gab
Und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg. Was haben wir da gelesen? Vers 25. Als er dem Wind sein Gewicht gab. Das prüfen wir jetzt. Kritisch, wie wir Menschen ja nun einmal sind, der Sache gehen wir auf den Grund. Ich habe hier eine Waage, neue Batterie drin, frisch geeicht. Jetzt Luft, null. Jetzt machen Sie mal ein bisschen Wind. Gut, danke. Ich helfe ein bisschen nach. Immer noch null. 0 Gramm, sieht man wieder. Wort Gottes. Sowas von unzuverlässig. Als er dem Wind sein Gewicht gab. Hier haben wir den wissenschaftlichen Beweis. Luft und Wind hat gar kein Gewicht. 0 Gramm. Und in der Tat, lange Zeit hat man nicht gewusst, dass Luft bzw. der Wind ein spezifisches Gewicht hat. Erst ungefähr vor 300 Jahren kam man zu dieser Erkenntnis. Das Buch Hiob aber ist schon ungefähr 4000 Jahre alt und spricht bereits vom Gewicht des Windes. Und mittlerweile weiß man, dass das Gewicht von Luft und Wasser in genauer Beziehung zueinander stehen muss, damit Leben auf diesem, unserem Planeten überhaupt möglich ist. Alles im Buch Hiob bereits angedeutet und die Menschen hatten lange, lange Zeit, ja bis ins 20. Jahrhundert hinein, keinen blassen Schimmer über all diese Zusammenhänge. Keine Ahnung. Und interessant ist jetzt auch, dass Wasser schwerer ist als Luft. Müssen wir uns merken, machen wir einen kleinen Physikkurs. Wasser ist schwerer als Luft. Und folglich muss man sich doch jetzt fragen, ja, wie ist es denn möglich, dass Wasser in den Himmel aufsteigt, um dann später als Regen wieder runterzukommen? Hiob Kapitel 36. Hiob 36, die Verse 27 und 28. Denn er zieht Wassertropfen herauf, sie sickern als Regen für seinen Wasserstrom herab, den die Wolken niederrieseln, auf viele Menschen herabtropfen lassen. So, physikalisch ist es jetzt die Sonnenenergie, nämlich die Wärme, die das Wasser verdunsten lässt. Da haben wir also den riesigen Ozean, die Sonne knallt da drauf, das Wasser erwärmt sich und das steigt jetzt als unsichtbarer Wasserdampf. Wasserdampf kann man nicht sehen, ist unsichtbar, das sehen wir also nicht vor unseren Augen, aber das steigt jetzt empor, es verdunstet. Es steigt höher und höher und höher und höher. Und irgendwann einmal kühlt dieser Wasserdampf ja wieder ab. Und dann bilden sich daraus wieder kleine Wassertröpfchen. Und das ist für uns dann wieder sichtbar, nämlich in Form der Wolke. Die Wolke ist nichts anderes als eine Ansammlung von diesen Wassertropfen. Und schön ist dabei jetzt auch noch dieser wunderbare Kreislauf, dass das jetzt der Wind, spielt jetzt auch eine wichtige Rolle, der Wind treibt jetzt diesen Wasserdampf und dann später diese Wolken vom Meer Richtung Festland und dann irgendwann kommt es da dann wieder herunter als Regen oder als Schnee und dergleichen. Und auf diesem Wege wird im Übrigen dann auch dieses Wasser dann auch noch gefiltert und gereinigt. Von allen Schadstoffen, von diesen Salz- und Staubpartikeln dann auch noch auf diesem Transport bereinigt. Das ist wunderbar. Ein wunderbarer Kreislauf. Jetzt hatten wir aber gesagt, Wasser ist ja schwerer als Luft. Also folglich müsste doch jetzt, wenn aus diesem Wasserdampf jetzt wieder Wasser entsteht, diese Wolke, die Wolke herunterstürzen wie ein Ball, Knallfall, hier unten auf Erden liegen. Was für ein Naturschauspiel. Haben wir noch nicht beobachten können. Warum nicht? Hiob 26, Vers 8. Hiob 26, Vers 8. Er bindet die Wasser in seinen Wolken zusammen. Und das Gewölk zerreißt nicht unter ihrem Gewicht. Also physikalisch gestaltet es sich jetzt folgendermaßen. Das Geheimnis liegt nämlich jetzt im genau richtigen Gewicht des Windes und dessen Geschwindigkeit. Der Wind, er wirkt dabei ja wie ein Staubsauger. Das Gewicht dieser Wassertröpfchen jetzt dort im Himmel in den Wolken, es wird gehalten von der Kraft der nach oben drängenden Winde. Aber irgendwann müssen diese Wassertropfen ja schließlich doch auf die Erde niederprasseln, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Hiob, Kapitel 37, Vers 6. Hiob 37, Vers 6. Denn er gebietet dem Schnee, falle auf die Erde und lässt Regen fließen, heftige Regengüsse. Und dann noch die Verse 9 bis 12. Aus der Kammer des Südens kommt der Sturm und von den Nordwinden die Kälte. Durch den Hauch Gottes entsteht Eis und die weiten Wasser frieren zu. Mit Wasserfülle belastet er die Wolken. Er zerstreut sein helles Gewölk. Und dieses zieht ringsumher, wohin er es lenkt, wendet sich überall hin, um alles auszurichten, was er ihm befiehlt, auf dem ganzen Erdenrund. Ja, wie jetzt hier in Vers 11 beschrieben, werden die Wassertropfen natürlich jetzt immer größer und somit folglich natürlich auch immer schwerer. Mit Wasserfülle belastet er die Wolken. Und zwar so lange, bis das Gewicht dieses Wasser dann wieder größer ist als die Kraft der nach oben drängenden Wirbelbewegungen des Windes. Und so kommt dieses Wasser dann hinab als Regen oder Schnee, je nachdem. Und lange Zeit, wie gesagt, hatte der Mensch bezüglich all dieser Abläufe und Zyklen keinen blassen Schimmer. Mittlerweile ist man zwar dazu in der Lage, diese Zusammenhänge physikalisch zu erklären, aber wer bitte hat das denn alles so gemacht? Der große, unbekannte Zufall? Niemals. Also ich möchte wirklich niemanden jetzt zu nahe treten, aber wer das glaubt, ist entweder unheimlich naiv, grenzenlos verblödet, ich meine, da kann er nichts dafür, oder hoffnungslos ideologisiert. Hier muss doch ein Schöpfer seine Hände im Spiel haben. Anders ist das doch gar nicht möglich. Wer hier an einen Zufall glaubt, ja, der glaubt auch, dass das ein Pferd Rock'n'Roll tanzt und dabei rote Eier legt. Besseres Beispiel hatte ich jetzt nicht. Also keine Beweise. Hier geht es um Beweise. Keine Beweise sprechen für den Zufall. Keine Fakten für Evolution. Einzig und allein das Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass es einen Gott gibt, mit allen dazugehörigen Konsequenzen, lässt die Menschen letztlich an etwas glauben, was es gar nicht geben kann. Es ist einfach faszinierend, und damit kommen wir auch zum Schluss, es ist einfach faszinierend zu sehen, wie uns gerade dieses Buch Hiob, welches das älteste oder zumindest eines der ältesten der Heiligen Schrift ist, uns Einblicke verleiht in die Physik, den Kosmos und all diesen Dingen und Zusammenhängen. Und obwohl dieses Buch etwa 4000 Jahre alt ist, enthält es nachweislich keine wissenschaftlichen Fehler oder Irrtümer. Ganz im Gegenteil, dieses Buch ist der Wissenschaft sogar um Jahrtausende voraus. Die Bibel, sie musste noch nie umgeschrieben oder aktualisiert werden. Bei wissenschaftlichen Abhandlungen hingegen, da wird ständig korrigiert. Und wenn Sie so ein Pamphlet in Ihren Händen haben, dann sollten Sie erstmal aufs Datum gucken. Wenn das nämlich schon drei Jahre alt ist, können Sie schon einen Papierkorb schmeißen. Gar nicht mehr aktuell. Mit unseren Biologiebüchern in den Schulen genau das Gleiche. Die kommen mit Neudrucken gar nicht nach. Und wie leicht sollte es doch auch all diesen Bibelkritikern, und davon gibt es ja zu Genüge, wie leicht sollte es ihnen doch fallen, gerade dieses Buch Hiob in all seinen Einzelteilen zu zerlegen und zu zerpflücken. Aber keiner wagt sich daran. Warum? Weil die Physik die in diesem Buch gemachten Aussagen nicht widerlegen kann, sondern ganz im Gegenteil sogar bestätigen muss. Und dabei ist das Buch Hiob ja gar kein wissenschaftliches Buch. Geht es in diesem Buch doch um ganz, ganz andere Dinge. Gott erwähnt lediglich so beiläufig, möchte ich mal sagen, grundlegende Dinge, die für die Schöpfung und das ganze Universum von Interesse sind. Für Gott selber jedoch so etwas von selbstverständlich, dass er sich gar nicht weiter darüber auslässt. Ob das Universum jetzt endlich oder unendlich ist, das möchte ich anderen überlassen. Ob Einsteins Relativitätstheorie in allen Punkten stimmt oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, es gibt einen Gott, der all das für uns Unfassbare in seiner Allmacht geschaffen hat. Und dieser Gott hat es nicht nötig, sich zu beweisen. Gott muss die Schöpfung nicht belegen. Gott ist eine Realität. Und hier in diesem Buch, die Bibel, dem Wort Gottes, erfahren Sie, wer Gott ist. In diesem Buch erfahren Sie, was Gott denkt, was er spricht und was er von Ihnen will. In diesem Buch wird uns der Schöpfer von Himmel und Erde kundgemacht und offenbart, in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Wollen Sie wirklich Gott erfahren? Wollen Sie wirklich mehr von Gott erfahren? Dann kommen Sie nicht umhin, hier in diesem Buch der Bibel, der Heiligen Schrift, zu lesen. Dieses Buch weist hin auf den einzigen Zugang zu Gott, nämlich Jesus Christus. In der Welt mag alles relativ sein, Gott aber ist real. Und ich möchte schließen noch mit einem Zitat von Albert Einstein. Ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesus Christus. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema »Alles relativ?« Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!